Ein herzliches Grüß Gott Ihnen, liebe Zuhörer von Radio Horeb. Im Herbst 2006 veranstaltete das Seminarhaus St. Ulrich in Hochaltingen unter der Leitung des Palutinerpaters Hans Bub eine Exerzitienreise ins Heilige Land. Viele Vorträge, Impulse, Gedanken und Predigten konnten wir hierbei mit aufzeichnen, um auch Sie zu Hause jetzt auf den Spuren Jesu in seiner Heimat mitwandeln zu lassen. Während der ganzen Exerzitienreihe im Heiligen Land sprach Pater Hans Bub immer wieder vom Ort der Gnade, dass uns dies im Jetzt bewusst sein muss. Also im Besuch des Heiligen Landes können wir im Jetzt mit Jesus leben, auf seinen Spuren sein. So befinden wir uns heute beim zweiten Beitrag nun in Nazareth, in der Verkündigungskirche. Das lateinische Wort Verbum caro hic factum est. Und das Wort ist hier Fleisch geworden. Hat diese besondere Bedeutung. So steht es in der Schrift. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel.
Ich möchte jetzt einfach einladen, dass wir unser Herz wirklich bereiten für die Gnade des Ortes, denn in der Eucharistie ist alles Gegenwart. Auch die Verkündigung, die Menschwerdung, es wird alles Gegenwart. Derselbe Christus, der in Maria Mensch geworden ist, wird hier wieder Gegenwart. Er wird neu geboren. Das ist Eucharistie. Bereiten wir unser Herz, wecken wir die Sehnsucht nach ihm, bitten wir Maria, sie soll uns an ihrer Sehnsucht nach ihm teilgeben. Es ist ein ganz tiefgreifender Gruß, den der Engel Maria sagt. Denn in diesem Gruß ist das ganze Wesen Mariens enthalten. Und es war im jüdischen Brauch, wenn es um eine feierliche Begegnung ging, dass man zweimal grüßte und bei jedem Gruß der Person einen Titel gab, der ihr Wesen ausdrückte. Und so auch hier. Der Engel sagt: Chaire Kecharitomene, sei gegrüßt, Gnadenvolle. Und dann wiederum: Der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit, du bist die Gebenedeite unter den Frauen. Zwei Aussagen, zweimal Gruß, sei gegrüßt, der Herr ist mit dir. Ein bekannter Gruß bis heute, der Herr ist mit dir. Und jedes Mal wiederum Beschreibung Mariens: Kecharitomene, Gnadenvolle. Das heißt, sie ist nicht irgendwann begnadet worden, wie Johannes im Schoß seiner Mutter, wie wir bei der Taufe. Sie ist nicht irgendwann begnadet worden, sie war immer Begnadete. Sie ist der einzigartige Mensch, der Vorerlöste. Sie musste nicht noch begnadet werden. Das heißt dieser Titel. Gnadenvolle. Das ist die Anrede. Und dann, der Herr ist mit dir, du bist die Gebenedeite unter den Frauen. Das ist die zweite Anrede, die zweite Bereich ihres Wesens. Und dann ist es auch interessant, wie Maria sagt, als er, der Engel, ihr die Botschaft bringt von der Menschwerdung, auf die das Volk ja gewartet hat, wo sie sagt, wie soll es geschehen, da ich keinen Mann erkenne. Aber sie war ja verlobt. Ich werde Ihnen nachher eine Stelle aus dem Alten Testament, aus dem Mosesbuch vorlesen, dass das nichts Außergewöhnliches war, dass das möglich war, eine Ehe einzugehen, obwohl ich die Jungfräulichkeit gelobt habe. Und was mir hier auffällt, ist, obwohl ein Bote vom Himmel kommt und ihr eine solche unbegreifliche Botschaft bringt, dass sie den Erlöser zur Welt bringen soll, geht sie nicht ab von ihrem Gelübde der Jungfräulichkeit. Gut, dann musst du etwas ändern. Du hast mir diese Berufung gegeben. Das müssen Sie mal überlegen. Dieses wirklich totale Festhalten an einer Berufung, von der sie überzeugt ist. Ich werde sie Ihnen nachher noch vorlesen aus dem Mosesbuch. Halte ich an meiner Berufung so fest, dass selbst ein Engel vom Himmel kommen könnte und ich sage, ich habe eine Berufung von Gott und wenn Gott was anderes will, muss er ein Wunder tun. Prüfen Sie sich mal. Das steckt dahinter. Und dann das Dritte, was mir hier sehr wichtig ist, das ist das doppelte Ja. Es ist das Ja Mariens. Sie versteht nichts, wie das geschehen soll, aber sagt, mir geschehe nach deinem Wort. Absolutes Ja, das die Welt veränderte. Und zugleich das Ja des Mensch werdenden Gottessohnes. Nämlich, sieh, einen Leib hast du mir bereitet, siehe, ich komme, deinen Willen zu erfüllen. Einen Leib bereitet heißt die Menschennatur. Es ist ein doppeltes Ja, das vergessen wir oft. So wie es im Hebräerbrief steht, wie es vorausgesagt ist durch den Propheten. Jesus sagt vollkommen Ja zu dieser Menschwerdung, in voller Freiheit. Maria sagt ein vollkommenes Ja. Und dieses Ja verändert die Welt. Darum sagt Jesus einmal, unsere Rede sei Ja. Nicht, unser ganzes Wesen sei Ja. Und nicht immer nur Nein. Widerstand gegen Gott. Und wie spüren wir den Widerstand gegen Gott? Sobald uns was nicht behagt, sobald etwas dick kommt, dann fangen wir an, Zedrio zu schreien. Und dann soll der ganze Himmel zusammenlaufen. Wenn wir Ja sagen würden, so wie Jesus hier bei der Menschwerdung, wie Maria, dann würden wir Wunder erleben, wie in ihrem Leben. Wir könnten bis über Golgotha gehen. Wenn uns eine Kraft zukommt, wenn wir Ja sagen, die wir erst erkennen, wenn wir Ja gesagt haben. Und überlegen Sie oft, wie oft Sie Gott bitten, Herr, ich brauche das und jenes. Sie sagen aber nicht Ja. Herr, mach mich gesund, mach mir das, gib mir das. Wir sagen aber nicht Ja zum Willen Gottes. Was soll denn Gott da tun? Außer zuschauen. Stehen Sie um, das geht es. Hier ist die Stelle, wo uns klar werden muss, das Ja eines Menschen verändert die Welt. Auch ihr Ja, wenn es ganz Ja ist, zum Willen Gottes in ihrem Leben, verändert die Welt. Es ist die Wiederholung des Ja's Mariens, es ist die Wiederholung des Ja's Jesu bei der Menschwerdung. Und überlegen Sie das an diesem Ort, wir sind 3 Tage da. Werden Sie sich bewusst, ist mein Leben zu Gott Ja? Oder mache ich immer noch Ja, wenn und so und... Versuchen Sie, die Gnade des Ortes in Anspruch zu nehmen und zu diesem Ja immer mehr, vielleicht sogar ganz, zu finden. Und ich denke, die Gnade des Ortes befähigt uns dazu. Amen. Hilf den Glaubensboten in aller Welt, den Völkern der Erde, Christus als Herrn und Erlöser nahe zu bringen. Christus, höre uns. Erhalte in deiner Kirche den Geist der Demut und der Dienstbereitschaft. Christus, höre uns. Und gib uns ein reines und waches Herz, damit wir deinen Willen erkennen und bejahen. Christus, höre uns. Herr, wir bitten für unsere Wohltäter und alle in unserem Segensbuch. Wir bitten für alle unsere Brüder und Schwestern auch von Korea, die es mit uns feiern. Bitten für uns alle um die Gnade des Ortes. Christus, höre uns. Allmächtiger, ewiger Gott, nach deinem unfassbaren Ratschluss hat dein eingeborener Sohn das Wort und die Wahrheit hier aus der allzeit jungfräulichen Mutter Maria einen Leib angenommen und ist unser Bruder geworden. Um deiner großen Barmherzigkeit willen erfülle die Bitten derer, die sie in Freude als Mutter und Fürsprecherin verehren. Durch Christus, unseren Herrn.
Verbum caro hic factum est, heißt es am Altar und im Eingangsbereich der Verkündigungskirche von Nazareth. Und das Wort ist hier Fleisch geworden. Von diesem besonderen Gnadenort der Menschheit ging es bei den Exerzitien mit Pater Hans Bub weiter zur St. Josefskirche.
Also wir haben ja vorher schon gehört, wir sind hier bei der sogenannten Josefskirche. Hier verehren die Franziskaner eben das Haus des heiligen Josef. Sind auch, man kann auch unten rein, so Ausgrabungen und so weiter. Aber das lassen wir uns ruhig standen. Und das, was wir heute Abend sehen, wird uns mehr überzeugen. Aber man kann den Josef überall verehren, das ist kein Problem. Und jetzt möchte ich die Stelle vorlesen, dass eine Frau sich zur Jungfräulichkeit berufen weiß und ein Gelübde macht und trotzdem eine Ehe eingeht. Das ist im Buch Numeri, Moses Buch, Kapitel 30, Vers 3 zuerst einmal, dann Vers 7. Da heißt es, wenn ein Mann Jahwe ein Gelübde macht oder einen Eid schwört, durch den er sich zu einer Enthaltung verpflichtet, so soll er sein Wort nicht brechen, genauso wie er es ausgesprochen hat. Wenn eine weibliche Person als Unverheiratete im Haus ihres Vaters Jahwe ein Gelübde ermacht oder sich zu einer Enthaltung verpflichtet und ihr Vater von ihrem Gelübde oder ihrer Enthaltung, zu der sie sich verpflichtet hat, erfährt und ihr Vater schweigt dazu, dann sind alle ihre Gelübde gültig. Und dann im Vers 7, sollte sie aber heiraten, während noch ihre Gelübde oder ein unbedachtes Versprechen, durch das sie sich zu einer Enthaltung verpflichtet hat, auf ihr lasten und ihr Mann davon erfahren, aber an dem Tag, an welchem er davon erfährt, dazu schweigen, dann haben ihre Gelübde Gültigkeit und ihre Enthaltung, zu denen sie sich verpflichtet hat, bestehen zu Recht. Wenn aber der Mann an dem Tag, an welchem er davon erfährt, Einspruch dagegen erhebt, so macht er damit ihre Gelübde, das sie auf ihr lastet, und das unbedachte Versprechen, durch das sie sich zu einer Enthaltung verpflichtet hat, ungültig, und Jahwe verzeiht ihr. Also, wenn der Mann erfährt an dem Tag, die Frau hat ein Gelübde der Enthaltsamkeit gemacht, und schweigt an dem Tag, ist sie und er zu dieser Enthaltung verpflichtet. Also Sie merken, das steht bereits im Buch des Mose. Es ist nicht irgendein frommes Gerede, nicht? Maria war jungfräulich und so weiter. Nein, das war schon im Buch des Mose. Und Sie müssen uns immer klar sein, das ganze Alte Testament, die Propheten, gerade auch das Buch, die Bücher des Mose, haben ein Ziel, nämlich die Erfüllung in der Person Jesu Christi. Alles läuft auf ihn hin. Und dort erfüllt sich alles. Und von dort her müssen wir auch die alttestamentlichen Schriften verstehen. Und dann merken wir plötzlich, das war bereits vorausschauend. Ja? Also praktisch schon vom Wort Gottes her vorbereitet. Und das, was ich heute Morgen so schnell gesagt habe, das fasziniert mich. Und wenn Maria, die Kecharitomene, die Gnadenvolle von Anfang an, nie hat den Makel der Sünde sie berührt, sie musste nicht irgendwann begnadet werden. Sie war es vom ersten Augenblick ihrer Existenz an. Ja, wenn ich schon als sündiger Mensch erkennen kann, mit Überzeugung, Gott hat mich zur Jungfräulichkeit berufen, dann kann sie es dreimal. Und wenn sie das erfährt, und wer das erfahren hat, der weiß, der ist überzeugt. Da kann mich niemand mehr abbringen. Es kann mich höchstens jemand verführen. Aber nicht abbringen. Verstehen Sie? Wenn ich meine Berufung erfahren habe in meinem Herzen. Nicht? Und das ist es genau. Das fasziniert mich so. Da sehen Sie die starke Frau, die Mulia Fortis, wie es auch immer im Testament heißt. Nicht? Das ist genauso auf Sie anwendbar. Nicht? Die ganz klar zu dem steht, was Gott von ihr wollte. Und wenn Gott etwas anderes will, etwas scheinbar Gegensätzliches, dann muss er gucken, wie er damit zurechtkommt. Das ist nicht mehr mein Problem. Ja, aber merken Sie, mir geht es darum, bin ich von meiner Berufung so überzeugt oder lasse ich mich selbst vom Himmel noch überführen? Sehen Sie, das ist das, was mich fasziniert. Die Überzeugung, da spüren Sie, eine Berufung ist von Gott her absolut. Die dreht Gott nie um. Wenn eine Berufung von Gott kommt, ist sie immer erstmal pro, für und er wird sie nicht zurücknehmen. Eine Berufung ist immer auf immer. Da geht es um die Berufung zur Jungfräulichkeit, das geht um die Berufung zur christlichen Ehe. Das sind die zwei geistigen Berufungswege. Und jeder von uns geht einen solchen Weg, wenn er sich auch vielleicht noch nicht voll entschieden hat. Ja? Aber auf irgend so einen Weg läuft alles hinaus und es wäre wichtig, wenn ich mal klar bin, also welches ist jetzt mein Weg, vielleicht bin ich 40, er und sie kommt noch nicht, dass ich mal überlege, könnte es vielleicht doch die Berufung eine andere sein. Wenn Sie, dass man mal irgendwo zu einer Entscheidung kommt, das wäre auch eine Hilfe. Ja? Und das wäre eine, weil Berufung ist immer gnadenwirkend, Berufung ist nicht einfach eine Privatsache. Berufung ist immer pro, immer für die Kirche, für die anderen, nicht für sich selber. Darum ist es so wichtig, ja? Dass man sich zu seiner Berufung auch mal endlich findet und Ja sagt. Also, Sie können selber nachlesen, nicht? Das spüren Sie, es ist vorbereitet. Und es ist interessant, der Papst Benedikt hat klipp und klar gesagt, der Gott der Christen ist ein Schöpfergott. Und deshalb sind zwei Wahrheiten unauslöschlich, absolut wichtig. Und das ist die jungfräuliche Geburt Jesu Christi aus Maria und die Auferstehung Christi, sagt er. Weil Gott ein Schöpfergott ist und nicht ein Gott, der hat alles geschaffen und untersteht jetzt seinen eigenen Gesetzen, wie es manche ausdrücken. So ist er ein Schöpfergott und er greift in seine Schöpfung ein und die zwei Wahrheiten sind deshalb für uns so wichtig, die wir einen Schöpfergott haben. Die jungfräuliche Geburt aus Maria und die Auferstehung, sagt er. Und ich denke, es geht uns auf. Das ist wichtig, nicht? Dass er wirklich eingreift, sichtbar und sich als Schöpfer auch erweist. Das war also diese eine Stelle von der Jungfräulichkeit Mariens. Und jetzt, Sie kennen die andere Stelle, wo es heißt, Sie müssen ja denken, Maria ging ja gleich übers Gebirge Enkarim zu Elisabeth, nicht? Und kam nach 3 Monaten wieder zurück. Und Josef hat dann scheinbar wohl festgestellt, wie es bei Matthäus heißt, dass sie in anderen Umständen ist. Und jetzt hätte er ja das Gesetz des Mose anwenden können. Also hätte sie steinigen lassen können oder das Eifersuchtsopfer von ihr verlangen. Und es heißt ganz schlicht, er entschloss sich, sie im Stillen zu entlassen. Ohne Aufsehen, nicht einfach zu ihr nichts vorzuwerfen. Da merken wir wieder die Größe dieses Mannes. Von dem kein Wort überliefert ist, nur Taten. Es ist wirklich ein Mann im Schatten des Erlösungsgeheimnisses, aber ohne ihn läuft es nicht. Ja? Das ist ganz wunderbar. Ja? Und ich will Ihnen bloß einmal das vorlesen, was dieses Eifersuchtsopfer eigentlich bedeutet hat, dass er hätte anwenden können. Was ganz Gruseliges. Das heißt im Buch Numeri, Kapitel 5, Vers 12. Jahwe sprach zu Mose also, rede zu den Israeliten und sage ihnen, wenn irgendeines Mannes Frau sich vergeht und ihm untreu wird, und das war ja hier eventuell der Fall, jetzt rein menschlich gesprochen, indem er ein anderer mit ihr den Beischlaf ausführt, dies aber vor ihrem Mann verborgen bleibt, da sie heimlich sich verunreinigt, wenn auch kein Zeuge gegen sie auftritt, da sie sich nicht ertappen lässt. Und wenn nun der Geist der Eifersucht über ihn, also den Ehemann, kommt, sodass er auf seine Frau eifersüchtig wird, die sich tatsächlich verunreinigt hat, oder wenn der Geist der Eifersucht ihn befällt, sodass er auf seine Frau eifersüchtig wird, ob schon diese sich nicht verunreinigt hat, dann soll der betreffende Mann seine Frau zum Priester führen und zugleich für sie die Opfergabe, ein Zehntel Epha Gerstenmehl, mitbringen. Doch gieße er kein Öl darauf und gebe auch nicht Weihrauch dazu. Denn es ist ein Eifersuchtsspeiseopfer, ein Erinnerungsspeiseopfer, das die Schuld in Erinnerung bringen soll. Der Priester soll sie dann herantreten lassen und sie vor Jahwe stellen. Der Priester soll lebendes Wasser in ein irdenes Gefäß fassen. Dann etwas von dem Staub, der auf dem Boden der Wohnung liegt, soll der Priester nehmen und es ins Wasser tun. Der Priester soll also die Frau vor Jahwe stellen, dann der Frau das Haupthaar lösen, ihr das Erinnerungsspeiseopfer, ein Eifersuchtsspeiseopfer ist es, in die Hände geben, während das fluchbringende Wasser des bitteren Wehs in der Hand des Priesters zu bleiben hat. Nun soll der Priester die Beschwörung mit ihr vornehmen, indem er zur Frau spricht: Hat jemand dir beigewohnt und bist du gegen deinen Mann nicht durch Verunreinigung untreu gewesen, so sollst du von diesem fluchbringenden Wasser bitteren Wehs keine Strafe erfahren. Wenn du aber gegen deinen Mann untreu warst und dich verunreinigt hast dadurch, dass jemand außer deinem Mann mit dir den Beischlaf ausgeführt hat, nun soll der Priester die Beschwörung mit der Frau unter Schwur und Verwünschung vornehmen, indem der Priester zur Frau sprechen soll: Jahwe mache dich zu Schwur und Verwünschung inmitten deines Volkes, indem Jahwe deine Hüften verfallen und deinen Leib anschwellen lasse. Dieses fluchbringende Wasser dringe in deine Eingeweide, auf das der Leib anschwelle und die Hüfte verfalle. Die Frau aber soll dann sprechen: So geschehe es, so geschehe es. Dann soll der Priester diese Verfluchungen auf ein Blatt schreiben und sie in das Wasser des bitteren Wehs hinein abwaschen. Der Frau gebe er daraus das fluchbringende Wasser des bitteren Wehs zu trinken, dass das fluchbringende Wasser zu bitterem Weh in sie eindringt. Der Priester nehme dann das Eifersuchtsspeiseopfer der Frau aus der Hand, webe das Speiseopfer vor Jahwe und bringe es zum Altar. Von dem Speiseopfer nehme daraufhin der Priester eine Handvoll als dessen Duftteil und lasse es auf dem Altar in Rauch aufgehen. Danach gebe er der Frau das Wasser zu trinken, und sobald er ihr nun das Wasser zu trinken gibt, wird, wenn sie sich wirklich verunreinigt hat und ihrem Mann untreu geworden ist, das fluchbringende Wasser zu bitterem Weh in sie eindringen, sodass ihr Leib anschwillt, ihre Hüfte zerfällt und die Frau zum Fluch inmitten ihres Volkes wird. Wenn sich die Frau aber nicht verunreinigt hat, also schuldlos ist, dann wird sie straffrei bleiben und Nachkommen erhalten. Das ist das Gesetz über die Eifersucht. Also eine ganz gruselige Sache, die der heilige Josef eigentlich hätte anwenden dürfen, ja, oder sogar bis zur Steinigung. Nein, er hat sich entschieden, er entlässt sie in Ruhe. Und dann kam ja nachts der Traum, nicht? Und wiederum steht er auf, geht. Er macht nicht dann wie der Zacharias, nicht, wo der Engel zu ihm kommt. Ich sage, ja, das kannst du nicht sagen, ja, das war ja vielleicht bloß ein Traum, nicht, und so weiter. Da brauche ich schon einen anderen Beweis, nicht? Nein, sofort. Steht auf, nimmt seine Frau zu sich und fertig ist die Laube. Nicht, und so immer wieder, in einem Traum, Bethlehem, steht auf, flieht nach Ägypten. Es hört sich so einfach an, das lesen wir so, das sind wir gewähnt, ja. Aber was das bedeutet, sich auf totalen Glauben einzulassen. Wir vergessen oft den heiligen Josef, so im Schatten Mariens. Ja, das ist unwahrscheinlich, diese Haltung dieses Mannes, der immer im Schatten ist, nicht? Und der auch immer eigentlich so im Schatten geblieben ist. Aber wer ihn engagiert, der merkt, dass der nicht im Schatten steht, der wirklich voll im Licht steht. Unser Haus, der nicht existieren ohne heiligen Josef, nicht? Das war die erste Figur, die wir gekauft haben, wo wir das erste Geld gehabt haben. Und der hat alle Rechnungen in die Hand gekriegt, bis sie zahlt waren. Und hat alle wieder aus der Hand gelegt. Bis heute. Ja, das ist die Tatsache. Ja, das ist die Tatsache. Meine Eltern haben, die waren auch schon ältere Leitle, wo wir noch das Häusle gebaut haben, unsere alte Arche, von unserem Urgroßvater Zimmermann gebaut, ist am Zimmerfalle gewesen, alles auf Lehm oder auf Dreck gebaut. Und dann ging es darum, das alte Haus mit, weiß ich was, von Mauern abzureißen. Meine zwei Leute waren schon gegen 70. Und dann sind sie jeden Morgen in Kirch und haben betet zum Heiligen Josef, dass er ihnen jemanden schickt, der ihnen hilft. Jeden Tag kam ein Mann vom Dorf, einfach ungefragt, du, Alvon, kann ich dir helfen? Na ja, klar. Das Haus wurde abgerissen, die Mauern wurde abgetragen, alles. Jeden Tag kam also immer morgens mit einer Kirche, Heiliger Josef soll wieder jemanden schicken. Jeden Tag. So ging das. Und das habe ich mir angewöhnt. Das ist auch eines der Erben. Also nutzt es aus. Gell? Denkt auch dran, wenn jemand unter euch ist, der vielleicht Verletzungen, gerade im Blick auf ihren eigenen Vater hat. Nicht? Da bittet der Heilige Josef, vor allem heute Abend, wenn wir im Haus der eigenen Familie sind und dort ist auch sein Grab, jedenfalls, das ist fast anzunehmen. Nicht? Ihr werdet es dann sehen. Bittet dort besonders im Herzen um Heilung dieser Vaterbeziehung, wenn die, falls die bei jemandem verletzt sein sollte. Gut, also heute haben wir zwei ganz wichtige Leute, Mutter Gottes und der Heilige Josef. Und die dürft ihr nicht zur Ruhe kommen lassen heute. Na, das ist echt die Gnade des Ortes, auch der Heilige Josef, das hat auch mit der Gnade des Ortes was zu tun. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal reingucken, das ist mal an, unten, dritte da.
Nach den Ausführungen von Pater Hans Bob im Haus des Heiligen Josefs ging es in Nazareth weiter zur Synagoge, wie es in der Schrift heißt, als Jesus wieder zurückkommt in seine Heimatstadt.
Also jetzt in der Synagoge von Nazareth, ist natürlich eine jüngere Synagoge, aber man kann eventuell vermuten, dass sie auf den Grundmauern der alten Synagoge zur Zeit Jesu aufgebaut sei. Das sind also Vermutungen, die kann man nicht so richtig beweisen, aber normalerweise hat man es halt so gemacht. Also wir dürfen auf alle Fälle sind wir in der Synagoge von Nazareth jetzt. Und hören eine Stelle aus Lukas 4, 16 bis 30. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Wir müssen uns klar sein, das war ja gleich nach der Taufe im Jordan. Nachdem er in der Wüste versucht war, ging er dann wieder nach Galiläa und kam gleich herauf nach Nazareth. Und er ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er das Buch, gab es dem Synagogendiener und setzte sich. Da begann er, ihnen darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Seine Rede fand bei allen Beifall. Sie staunten darüber, wie begnadet er redete, und sagten: Ist das nicht der Sohn Josefs? Da entgegnete er ihnen: Sicher werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten, Arzt, heile dich selbst. Wenn du in Kapharnaum so große Dinge getan hast, wie wir gehört haben, dann tu sie auch hier in deiner Heimat. Und er setzte hinzu: Amen, das sage ich euch, kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Wahrhaftig, das sage ich euch, in Israel gab es viele Witwen in den Tagen des Elia, als der Himmel für 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war und eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Aber zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, nur zu einer Witwe in Sarepta bei Sidon. Und viele Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des Propheten Elisha, aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie alle in Wut. Sie sprangen auf und trieben Jesus zur Stadt hinaus. Sie brachten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, und wollten ihn hinabstürzen. Er aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging weg. Also er kommt ja direkt vom Jordan, er war gesalbt mit Heiligem Geist, der Vater hat ihn bestätigt und er kam, die gute Nachricht den Armen zu bringen. Das wird morgen unsere Betrachtung sein auf dem Berg der Seligpreisungen. Selig die Armen, was das bedeutet. Und Gefangenen die Entlassung zu verkünden, Blinden das Augenlicht wiederzugeben. Also wirklich, geht ja um tiefere Formen, nicht bloß äußere Blindenheilung, sondern es ist ja ein Wort, prophetisches Wort, wo er den Menschen die Augen öffnet für die Wahrheit, nicht? Und zugleich aber gibt Jesus hier sein Lebensprogramm an. Nämlich er ist gekommen, die frohe Botschaft zu verkünden, zu befreien, die Gefesselten zu befreien und die Kranken zu heilen. Das ist die dreifache Sendung Jesu, die er hier gleich am Beginn seiner öffentlichen Tätigkeit ganz klar verkündet. Aufgrund des Propheten Jesaja. Drei Dinge. Verkündigung der Frohbotschaft, die Kranken zu heilen, durch auch die Seele, und die Gefangenen zu befreien. Das heißt, die vom Teufel Gefangenen in die Freiheit zu entlassen. Also diese Befreiungsdienst, Heilungsdienst und vor allem die Verkündigung des Evangeliums. Und das ist auch das, was sie dann wieder den Aposteln genau den Auftrag gibt. Geht in alle Welt, verkündet die frohe Botschaft, heilt die Kranken, weckt die Toten auf und treibt die Teufel, die Dämonen aus. Also genau wieder diese drei Aufgaben, diese drei Sendungen, die Jesus hatte, das ist dann auch die Sendung der Kirche. Das hat er hier ganz klar verkündet. Aber jetzt die Reaktion. Erstens einmal hat er sich die Schriftstelle nicht geben lassen, sondern hat sie selber gesucht. Er schlug das Buch auf. Normalerweise kam er in die Schriftstelle. Er schlug es auf und hat diese Stelle gefunden oder halt aufgeschlagen, die jetzt, heute, vor euren Augen in Erfüllung geht. Sie merken an dieser Reaktion der Nazarener, dass er nie aufgefallen sein muss. Denn sie hören ihn, sind begeistert, heißt es, alle hatten Beifall, staunten, wie begnadet er redet. Denn es war ja nicht verständlich, woher er das haben soll. Da hat er keine besondere Schule besucht. Die kannten ihn ja 30 Jahre. Sie müssen ja denken, hier an diesem kleinen Flecken hat Jesus 30 Jahre, fast 30 Jahre gelebt. Das meiste seines Lebens war hier. Vergessen wir manchmal. Und hier ist sein eigentliches, so dieses, ja, was wir nennen, unser Leben in Nazareth. Das hat er hier gelebt. Und die haben ihn gekannt, so lange Jahre. Und jetzt verkündet er Sachen. Woher hat er denn das? Wenn Sie bei den anderen Evangelisten, Markus und Matthäus, noch schauen, werden Sie nämlich merken, wo sie plötzlich fragen, woher hat er das? Das heißt, sie stellen es plötzlich in Frage, hat er es von oben oder von unten? Das ist die gleiche Frage, wie sie später, als er Dämonen austreibt, haben sie auch wieder gefragt, ja, woher hat er das? Hat er es von oben oder von unten? Dann hat er gesagt, jawohl, wenn ich mit Belzebub die Dämonen austreibe, mit wem treiben sie denn eure Leute aus? Die geben euch die Antwort. Ja, also das ist genau hier die Frage, wenn Sie die anderen Parallelstellen lesen bei Markus und Lukas, bei Markus und Matthäus, werden Sie es genau merken. Es ist die Frage einfach, woher hat er solche Weisheit, heißt es bei dem einen, nicht? Alle staunten darüber, wie begnadet er redete und sagen, ist das nicht der Sohn Josefs? Den kennen wir doch, was will denn der auf einmal? Ja? Also, es war eine Begeisterung, andererseits aber als sofort in Fragestellung. Und deshalb bringt ja Jesus dann diese zwei Beispiele, weil er ihre Herzen kennt. Sie müssen ja denken, nach der Taufe Jesu im Jordan, als er den Heiligen Geist empfangen hat, hat der Heilige Geist seine Menschheit als Werkzeug benutzt. Die Menschheit Jesu war das Werkzeug des Heiligen Geistes. Er war der Vollcharismatiker. Weil wir immer meinen, wenn er die Herzen der Menschen durchschaut, dass das göttlich ist, weil er Gott ist. Dass er Wunder wirkt, weil er Gott ist. Na, er hat ja die Gottheit abgestreift. Heißt doch ganz klar im Epheserbrief, im Philipperbrief, er hat die Gottheit abgestreift. Das heißt, er war Gott und Mensch, das blieb er, aber hat alle göttlichen Eigenschaften nicht in Anspruch genommen. Er hat sie nicht in Anspruch genommen, sondern der Geist Gottes hat seine Menschennatur, Leib und Seele, total in Anspruch genommen. Und er hat gewirkt, so wie er heute durch jeden von uns wirken kann, wenn wir ihn uns zur Verfügung stellen. Das sind die sogenannten Charismen. Deshalb, die Herzensschau haben die Heiligen genauso gehabt wie Jesus. Die können sie genauso haben, wenn sie sich Gott zur Verfügung stellen und Gott gibt sie ihnen, um anderen zu helfen. Kranke heilen, das haben viele gemacht, bis heute. Tote erweckt, alle immer. Wenn sie, das hat er nicht getan, weil er Gott ist, sondern das war das Wirken des Geistes durch seine menschliche Natur. Der Geist Gottes hat seine Menschheit als sein Werkzeug benutzt. So wie der Geist Gottes heute die Kirche, das sind wir, der Leib Christi wieder benutzt, genauso, um das Heil in der Welt zu wirken, genauso. Sie müssen sich dessen mal diese Parallele bewusst werden, dann werden Sie mal vielleicht auch ein bisschen mehr Würde vor sich selber bekommen, als Christ. Und nicht wie halt oft, bin halt auch Christ, dann ist er momentan und so weiter. Boah. Wenn Sie also dieses halblebige Christentum, wo wir eine solche Auszeichnung, eine solche Berufung haben und machen uns nichts draus. Und deshalb lassen wir auch den Geist Gottes nicht zu, so wie Jesus bei der Taufe. Vorher hat er keine Wunder gehört, nichts, gerade putzt nichts. Er hat ja seine Gottheit nicht in Anspruch genommen, so hätte er es ja vorher schon tun können. Das sehen Sie? So, das war der Geist Gottes, der durch ihn gewirkt hat, wie er heute durch den fortlebenden Christus wirkt. Die Kirche, das sind wir. Darum haben wir genauso die Charismen, bloß haben wir nicht alle, wie er sie gehabt hat, so kann man schon sagen. Sondern jeder hat seine, sagt Paulus. Jeder hat die seinen. Da müssen wir unterscheiden zwischen Charismen vom Geist und Ungeist. Deshalb ist die Unterscheidung der Geister so wichtig. Und viele Katholiken und Christen fallen heute rein und machen alles möge bis gesund beten und als der Kuckuck, nicht, und lassen sich auf Dinge ein, nicht, und es wirkt, scheint's, ja, es wirkt. Aber wer wirkt? Und wie lange wirkt's? Und was bewirkt's? Das ist die Frage. Es geht darum, unterscheidender Geist, es geht darum, diesen Geist Gottes, den der Jesus empfangen hat, den er uns dann am Kreuz zu seiner Erlösung ermöglicht hat. Dass der Geist ist die Frucht der Erlösung. Dass er uns die Kirche ganz in Anspruch nimmt. Ganz. Und dann kann genau dasselbe geschehen, nämlich was Jesus getan hat. Es soll dasselbe durch die Kirche weiter geschehen. Und da merken Sie, wie schlottrig und wie lepprig unser Christsein oft ist. Auch wenn wir meinen, wir machen es doch recht, gell, und in Kirche und so. Aber stelle ich mich total dem Vater zur Verfügung, stelle ich mich dem Geist total zur Verfügung, dass er durch Wort und Tun und alles Dienste immer göttlich wirken darf. Ja? Oder ist Christentum so was, so aufgepeppte Briefmark, das bin ich auch noch. Und lebe auch ein bisschen anständig, verstehen Sie? Sündige nicht gerade auf Teufel komm raus, aber ein bisschen. Aber verstehen Sie, das, und da kann der Geist Gottes nicht wirken, nicht richtig. Ja, das sollte man hier, glaube ich, ein bisschen schmecken. Das ist es, nicht? Und deshalb, weil Sie zweifeln. Ja, woher hat er das? Der hat doch keine Schule gemacht, wir kennen den doch 30 Jahre. Da war doch nichts. Und es war doch ein verrufenes Nest. Sag doch der Dings. Wenn wir noch keinen ankommen, da steht ein Häusle, ein Kirchle, so als Gedenkstätte von der Bartholomäus, also der Nathanael, nicht? Von Nazareth, da oben, da soll was Gescheites kommen. Das gibt es doch gar nicht. Steht in der ganzen Schrift steht das Wort Nazareth überhaupt nicht drin, also im Alten Testament. Das Wort Nazareth kommt nirgend vor. Nicht? Das gibt es doch gar nicht. Und deshalb, weil sie jetzt zweifeln, bringt er die zwei Beispiele von Elia und von Elisha. Hungersnot. Und wohin ist der Prophet geschickt worden? Nicht zu Israel, die haben nicht geglaubt. Zu den Heiden, die haben geglaubt. Oder der Name an der Syrer von der Ober runter, wir sind ja fast an der Grenze, waren wir ja, nicht? Gestern. Der ist kalt worden durch den Propheten Elia oder Elisha, nicht? Aber im Land waren so viele Aussätzige, sind nicht geheilt worden, weil sie nicht geglaubt haben. Sie haben das Wirken Gottes nicht zugelassen. So wie ihr Nazarener hier. Das will er ihnen sagen. Und dann werden sie so wild. Weil sie wirklich merken, da spielt die Heiden gegen uns aus, nicht? Also sie haben es kapiert. Ja. Aber sie merken, sie haben Jesus nicht getraut.
Weißt du, und dieses Misstrauen hat Jesus ans Kreuz gebracht, wenn wir es mal ganz menschlich sehen. Und das Misstrauen, der Unglaube, ist es auch heute, der Christus wieder zum Tod verurteilt, zur Fruchtlosigkeit. Das ist unser Unglaube. Überlegen Sie doch mal in Ihrem Herzen, was glauben Sie denn überhaupt? Was trauen Sie dem Herrn überhaupt zu? Denken Sie mal an unser verlottertes Deutschland. Nicht? 20 Millionen Ungetaufte und andere zwar mit Weihwasser bespritzt, aber hinten und vorne ist nichts los. Nicht? Kann ich noch glauben, dass der Herr noch einmal einen Blitz reinlässt und alle nochmal anfangen, Feuer fangen? Wenn wir den Herrn bitten, wenn wir den Geist herabrufen mit aller Gewalt, so wie am Pfingsten, glaube ich das überhaupt? Merken Sie es, wie es im eigenen Herzen fehlt. Also ich rede nicht der Kimmelreibe, das kommt mir genauso an, verstehen Sie? Aber wir müssen uns bei solchen Gelegenheiten, müssen wir uns dessen mal bewusst werden, nicht? Sonst schlottern wir so drüber weg über die Eisfläche unseres Glaubens und rutschen aus. Ja? Aber das war genau die Situation. Genau. Ich habe mal einfach Sachen predigt, was der Paulus auch gesagt hat. Immer kurz. Und auf einmal sage der ist jemand gesagt, ach, das ist doch, das kann man doch nicht so sagen. Das ist, und also gemeckert und gestenkert. Dann habe ich mein Team gefragt und gesagt, was habe ich denn Falsches gesagt? Ich habe doch bloß gesagt, was der Paulus gesagt hat. Dann hat einer so ironisch gesagt, ja du, der Paulus hat zu Heiden gesprochen. Du hast zu Christen gesprochen. Das ist der Unterschied. Ja, aber es ist was dran. Mir hat ein Pfarrer gesagt, wenn Sie, ich höre immer am Samstag Ihre Predigt für den Sonntag und dann nehme ich einiges raus, aber wenn Sie so, wie Sie sagen, so klar, so knallhart, so kann ich es nicht sagen, sonst fangen die Leute an schimpfen. Ja, überlege mal, ich darf das Wort Gottes nicht mehr verkünden, wie es da steht, die Leute fangen, die Christen fangen an zu schimpfen. Das ist die Situation. Also vielleicht ein bisschen, aber so hat mir es der Pfarrer gesagt. Aber denken Sie wieder dran, hier ist der Ursprung. Genau das hat sich hier abgespielt. Und das bleibt ewig die Geschichte der Kirche. Aber nicht als Ausrede. Wir sind jetzt da gesehen. Und jeder hat es gehört, ist das klar? Und jetzt wird Gas geben. Ja, und dann kommt noch mal was, das sind Sie vielleicht auch, wo er sagt, kein Prophet ist anerkannt in seiner Vaterstadt. Das war ja dieser Gedanke, wie Sie ihn innerlich wieder abgelehnt haben. Ist doch bloß der Sohn Josef, was ist denn der? Nicht? Aber wo er sagt, ihr werdet mir das Sprichwort vorhalten, Arzt, heile dich selbst. Nicht? Du die Wunder, die du in Kapernaum getan hast, auch bei uns. Das heißt, die haben sehr wohl gewusst, dass sie verrufen sind und dass das Nest nirgendwo einen Ruf hat, der Gute. Jetzt deshalb, Arzt, heile dich selbst. Du bist doch selber von dem Nest. Bist du auch ein Nazarener. Jetzt heile dich selbst, du kriegst mir auch mal wieder einen anständigen Ruf. Ja? Das ist der Hintergrund. Nicht? Sonst hat es ja keinen Sinn dazwischen drin. Das ist es. Also Sie merken, das ist eine ganz wichtige Sache. Gerade auch diese Ansprache Jesu in der Synagoge hier in Nazareth, da sind wir mittendrin, haben ihn gehört und haben gemerkt, das Herz bumpert. Jeder von uns, von mir angefangen, merken, ist noch nicht alles so im Lot in mir drin. Da muss noch ein bisschen nachgeheizt werden. Ja. Dann sind wir einfach mal das zulassen. Und dann denken Sie auch heute, das ist der heutige Tag, ist mir so wichtig. Wenn Sie, es ist ja mein Nazareth. Jesus war 30 Jahre hier. Und hier der simple Satz sagt alles, so bloß der Sohn Josefs. Also er hat nichts Besonderes getan, 30 Jahre. Das war das Leben des Erlösers. Hätte doch was Gescheites tun können, als der Schnäuleklopfer und so zeigt es da. Verstehen Sie? Hätte doch was Gescheites tun können, als Messias. Und hat bloß noch 3 Jahre, oder manche meinen sogar bloß 1,5 Jahre, hat er noch die Botschaft verkündet, geheilt und befreit. Wissen Sie? Aber er wollte uns ein Beispiel geben, damit auch wir tun, wie er getan hat. Und deshalb, mein Nazareth ist das Entscheidendste meines Lebens, Leute. Und wenn ihr euer Nazareth nicht lebt, könnt ihr euer Golgotha auch nicht leben. Und das Nazareth ist ja zu Alltäglichen, wo du überhaupt nicht auffällst, so wie Jesus. Du bist doch bloß der Sohn Josefs, was willst denn du? Du gehörst doch bloß der Maria, was hast denn du auf einmal? Was bildest du denn ein? Hast du nichts Besonderes gemacht in deinem Leben? So ungefähr, stehen Sie? Lassen Sie sich mal ansprechen. Lassen Sie mal diesen heute ansprechen. Das ist das, was die Welt verändert. Mein Nazareth. Und ich brauche bloß mein Ja. Und das haben Sie ja gemerkt mit 12-jährigen Jesus, als er erwachsen erklärt wurde. Da will er am liebsten dort leben. Das wäre sein Wille gewesen. Sein Wille, beim Vater zu bleiben. Und er ging hinab nach Nazareth und war ihnen untertan. Er hat den Willen des Vaters erfüllt, nicht seinen Willen. er hätte was anders gewollt. Er hätte sich sein Leben anders vorgestellt, so wie Sie und ich, oder? Merkt ihr das? Ich hätte mir mein Leben anders vorgestellt. Aber der Wille Gottes hat mir das Nest reingesetzt, wo ich jetzt hocke. Oder? Nicht bloß Nest im Sinn von Dorf, sondern sogar in die Umwelt mit den Leuten drumherum, die ich mir so ganz anders vorstelle. Wie schön wäre es mit lauter Heiligen. Oh. Ja, das ist mein Nazareth. Und ich brauche immer nur mein Ja. Das erlöst die Welt. Das verändert die Welt. Mein Ja zu meinem Nazareth. Das ist dieser Tag. Der ist ja so, so wichtig. Genauso wichtig wie Golgotha. 30 Jahre, das meiste seines Lebens hier, in den paar Quadratmeter da. Ja? Einfach mal bewusst werden. Und wie sieht mein Nazareth aus? Sind oft auch bloß ein paar Quadratmeter. Wie oft kommen sie aus ihrem Gehege raus? Nicht? Wenn ja nicht jemand gerade Reis zahlt nach Israel. Aber merken Sie es, das ist die Botschaft, diese Botschaft dieses Ortes. Dann kommt natürlich die Menschwerdung hinzu, das Vorausgehende, das sind eigentlich großartig. Aber es geht jetzt auch, Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, damit auch wir tun, wie er getan hat. Und Vincent Spallotti sagt klipp und klar, Christus ist unser Modell. Heilige können uns auch helfen, aber unser Modell ist Jesus Christus. Und schauen Sie, der größte Teil seines Lebens ist uns unbekannt. Den können wir nur an den Steinen hier greifen, aber hier können wir es greifen. Sehen Sie, hier, das unbekannte Leben Jesu. Und an dem Satz, nur ein Satz, ist alles klar. Was will denn der? Der gehört doch bloß um Josef. Da kannst du alles neilegen. Und mein Leben, wenn es auch bloß um Josef, meins hat dem Alfons gehört, nicht? Ja, was tue ich denn besonders? Jetzt hocke ich schon 30 Jahre in meinem Nest, nicht? Was tue ich denn besonders? Koch mal, müht sich ein paar Stunden, dann kommt die Gesellschaft, frisst das Zeug in 5 Minuten weg, nicht? Und dann kann ich wieder vorne anfangen. Ohne Erfolg, verstehst du? Ohne Erfolg, ist immer leer. Kommt nichts raus, außer dicker Beich, nicht? Ja, wenn Sie das mal überlegen. Und genau das erlöst die Welt, wenn ich dazu Ja sage. Und der andere, der geht jeden Tag in die gleiche Ding, so muss der gleiche Handgriff machen. Oder? Jeder hat ja so seine Sachen, nicht? Wo im rausstehen. Ja. Aber das ist Nazareth. Das ist erlösendes Nazareth. Das müsst ihr in Fleisch und Blut reinlassen hier. Und nicht gleich wieder zudecken, wenn wir morgen schon wieder weitergehen. Das muss heute noch rein. Also lasst es rein. Und dann die Botschaft Jesu hier in der Synagoge. Jetzt müssen wir gucken, ob da mal heimkommen. Das ist jetzt eine Pfarrei. Die gehören zu der melchitischen Kirche, katholisch-melchitisch. Bei denen sind wir zu Gast im Patriarchat in Jerusalem. Die sind eigentlich nicht reich. Wenn ihr was übrig habt und denen was gibt, dann sind sie auch dankbar, wenn wir den Raum benutzt haben. Weil sie auch wieder dafür sorgen müssen, wenn halt jemand das hat. Gut.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb, dieser zweite Sendebeitrag der Heiligen Landexerzitien mit dem Palutinerpater Hans Bub führte uns nach Nazareth, der Heimatstadt Jesu, zuerst in die Verkündigungskirche, danach an dem Platz an der Kirche des heiligen Josef und dann am Ende in die alte Synagoge von Nazareth.